Kann man alle ganz leise?
Herzlich willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder religiös unterstützen wollen. Stimmig, lebensfroh, undogmatisch und alltagstauglich. Mein Name ist Katrin Kommerell. Ich bin Chefredakteurin der christlichen Kinderzeitschrift Benjamin. In kurzen Interviews mit Fachleuten aus der Religionspädagogik, Gemeindepraxis und Psychologie könnt ihr für euch entdecken, wie Familienleben und Religion gut zusammengehen. Als Ermutigung und Unterstützung. Hallo zur neuen Folge. Heute geht es um das Gute, ein großes Wort, also um das moralische Verhalten. Ich denke mal, warum sollen, wollen wir hilfsbereit sein, nächstenliebend, wohltätig und ja, wollen auch, dass unsere Kinder das sind. Zu diesem Gespräch habe ich heute Herrn Rainer Obertür eingeladen. Herr Obertür, katholischer Dozent für Religionspädagogik und Autor zahlreicher Bücher, zum Beispiel auch, passend zum Thema, die 10 Gebote. Zuletzt eben erschienen die Kinderbibel, eine Entdeckungsreise, also nur als Beispiel der vielen Bücher, die Sie, Herr Obertür, geschrieben haben. Herzlich willkommen heute zu diesem Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann, ein zweites Mal ja schon.
Herr Obertür, ich habe in einem alten Kinderbuch meiner Mutter einen Satz gelesen, den die Mutter zu ihrem Kind in diesem Buch sagt, nämlich Gott sieht das nicht gerne, wo die Mutter versucht, ihrem Kind gutes Verhalten zu vermitteln, indem sie immer wieder sagt, Gott möchte, dass du hilfsbereit bist oder das Kind hat etwas geklaut, dann sagt sie ja, Gott sieht das nicht gerne. Sowas geht also heutzutage natürlich nicht mehr, das können wir nicht bringen als Eltern. Gleichwohl möchten wir natürlich, dass unsere Kinder sich so verhalten und letztendlich müssen wir auch uns selber gegenüber und mit den Kindern ins Gespräch darüber kommen, warum es nicht nur ja utilitaristisch sinnvoll ist oder so, sondern warum es gut ist, sich so zu verhalten. Was haben Sie dafür eine Idee?
Ja, es ist in der Tat schwierig, wenn wir solche Sätze sagen. Und heute gibt es dann so eine säkularisierte Form vielleicht durchaus noch, wenn man sagt, das kommt davon. Also ja, wovon? Also da sagt man dann nicht mal Gott, aber dann hat man schon so eine Instanz, die irgendwie von oben dafür sorgt, dass irgendwie ein Unrecht mit Strafe ausgeglichen wird. Ich denke, das entspricht nicht unserer christlichen Vorstellung, weil die hat sich da wirklich entwickelt von einer Instanz, die als Macht von oben kommt, ja hin zu einer immanenten, einer in sich überzeugenden Vorstellung, dass Gott für Gerechtigkeit, für das Gute ist, aber nicht indem er als imperativ fordernd in den Raum gestellt wird, sondern indem er der ist, der das Gute ermöglicht, also die Zusage immer schon macht, dass wir gut sind. Und dafür im Kind zu appellieren, das wäre sozusagen der andere Weg, zu sagen, du kannst gut sein und weil es gut für dich ist, dann tue auch Gutes. Und darin zeigt sich dann eben auch Gott. Nicht, weil er es von uns verlangt, sondern weil er für das Gute einfach steht. Und das ist, glaube ich, ein anderes Vorgehen.
Ja, also das ist dann natürlich auch verbunden mit einer Erfahrung, die das Kind macht, ne? Also theoretisch lässt sich sowas schwer vermitteln. Wenn das Kind die Erfahrung macht, wenn ich was Gutes tue, dann ist das auch gut für mich. Es macht ja auch Freude, gut zu sein, aber das ist auch ein Lernprozess. Und diesen Lernprozess, den zu unterstützen durch Gespräche über dieses Thema, ist wahrscheinlich auch notwendig. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Also Kinder stellen die großen Fragen und viele dieser Fragen berühren dabei diese ethischen Themen. Also wie ist das mit Gut und Böse? Warum sind Menschen nicht immer lieb? Warum können sie eben auch böse sein? Auch ich kann das gemein sein. Das fragen sich Kinder. Wann werden Menschen böse? Warum gibt es Streit und Krieg? Warum geschieht immer wieder Böses? Und wann ist endlich Frieden, wenn wir es jetzt weltweit betrachten? Das erleben wir ja gerade. Und ich erlebe immer die Kinder in einer großen Sensibilität, in einer Sorge, auch mit einem tiefen Gespür für das Gute, das sie wollen. Da können wir als Erwachsene, glaube ich, eine Menge lernen, weil sie da zunächst mal gar nicht verstehen, warum das so ist und intensiver fragen als wir, die wir uns da vielleicht schon dran gewöhnt haben. Ja, schön und wichtig, also im Leben zurechtzukommen, das kann dabei helfen, wenn man über so Fragen nachdenkt, sich um Güte, um Menschenfreundlichkeit, um Ehrlichkeit zu bemühen. Das sind alles so Folgen, die aber aus dieser Auseinandersetzung erfolgen, nicht indem ich die Botschaft sozusagen um die Ohren haue.
Das ist natürlich für uns Erwachsene inhaltlich eine ganz große Herausforderung. Warum sollen wir gut sein?
Ja, ich glaube, wir haben in uns auch als Erwachsene und Kinder kennen das auch schon, diesen Zwiespalt. Wir wollen eigentlich alle das Gute, aber es scheint irgendwie nicht durchgängig zu gelingen. Das hat sowohl diese personale Ebene, aber auch die gesamtgesellschaftliche Ebene. Es wäre zu einfach zu sagen, ja, es gibt da die Bösen und die sind an allem schuld, auch wenn das nicht falsch ist. Es gibt eben auch in mir diesen Zwiespalt, und das kennt das Kind auch schon, dass es schon auch mal gerne gemein ist, in Anführungsstrichen. Und dem Raum zu geben, ja, dem auch nachzugehen, warum ist das denn so? Warum geschieht das denn so? Und es geht allen besser, wenn man gut ist. Mir selber auch. Es tut mir gut, wenn ich gut bin, weil ich kriege ein Echo von anderen. Daran immer wieder zu appellieren und das zu thematisieren, ist, glaube ich, der Weg. Also für mich ist die erstmals bescheiden klingende Zielsetzung, wenn es um ethische Fragen geht, überhaupt Vorstellungen von Gerechtigkeit und Frieden zu entwickeln, also auch eine Utopie zu entwickeln, dass das möglich ist. Darin sind Kinder, glaube ich, stark.
Ganz konkret, wie könnte man das mit den Kindern machen? Also sich ausdenken, wie schön das wäre.
Ja, ich halte viel von so Gedankenspielen oder von so überlegen, ja, wie wäre es denn, wenn alle gut wären? Was wäre denn dann schöner? Oder mir fällt eine sehr zentrale Erfahrung, es ist aus dem Religionsunterricht ein. Ich fange mit einem Gedankenspiel an. Stell dir vor, da ist ein Mensch, der darf eine Rede an die ganze Menschheit halten. Die wird weltweit übertragen. Und dann haben die Kinder Reden geschrieben. Und ich habe ihnen dann eine Hilfe gegeben mit dem ersten Satz, der war, hört mir zu, ihr Menschen. Und dann haben die losgelegt. Und ich lese mal eine, die ist wirklich auch kurz vor, die da so ein bisschen das anschaulicher macht. Da schreibt ein Junge, Niklas, hört mir zu, ihr Menschen. Versucht Gutes statt Böses zu tun. Teilt das, was ihr habt. Hört nicht auf die Leute, die sagen Krieg, Krieg. Schafft alles vom Militär weg. Bestraft keine Leute, die vor 20 Jahren Unrecht getan haben, sondern sagt ihnen Gutes. Lasst alle Kinder in Frieden groß werden. Lasst alle Mütter ihre Kinder friedlich erziehen. Versucht alle Menschen gesund zu pflegen, auch wenn sie grässlich aussehen. Gibt allen Menschen Zeit zum Überlegen.
Rührt mich gerade sehr. Also es ist häufig ja, wenn man mit Kindern über diese Themen spricht, aus ihrem Munde so einfach, ja. Und wenn man einfach mal zuhört, denkt man, ja, es ist doch eigentlich ganz einfach. Gut sein. Also all das so tun, wie dieser Junge das in seiner Rede fordert. Dennoch ist es halt häufig leider nicht so, ja. Und da gibt es dann eben sehr herausfordernde Gespräche mit den Kindern.
Ja, und sich darauf einzulassen, auf so Gespräche, das ist sicherlich im Alltag erstmal schwieriger. Also da kommt es mehr so auf die Wachheit für den richtigen Augenblick an, wenn Kinder so Fragen stellen und dann darauf einzugehen, dann auch Zeit zu haben für das Kind. Oder was ich auch aus der Erfahrung, unsere Kinder sind jenseits der 30 Jahre, aber was ich immer als schön erlebt habe, wenn man mit ihnen gemeinsam was liest, wenn man mit ihnen gemeinsam Bilder anschaut, die sowas dann auch thematisieren und es dann nicht nur liest, sondern auch diskutiert, hört, was die Kinder sagen. Und wenn man auch den Kindern signalisiert, ich habe da auch keine Lösung, ich wünsche mir auch mehr Frieden auf der Welt, aber wir können nur kleine Beiträge leisten und ich verzweifle da manchmal und ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann.
Ja, letztlich ist man als Eltern da ja auch ein Vorbild natürlich, also im moralischen Handeln, ne? Diese berühmten Beispiele, dass man sich am Telefon verleugnen lässt oder so, also diese ganz vielen kleinen Dinge, dass man da kleine Lügen unterbringt in seinem Alltag. Und Kinder haben da ein sehr waches Auge für und konfrontieren einen dann womöglich auch in solchen Gesprächen mit diesen Momenten. Was ich gerne ansprechen möchte, ist, es gibt inzwischen auch die Geschichten von Jesus, in denen solches Verhalten exemplarisch erzählt wird und denen man sich zum Vorbild nehmen kann, der auch letztlich etwas sehr Wichtiges, glaube ich, tut oder diese Geschichten vermitteln. Du kannst dich selbst entscheiden, so oder so zu handeln. Und das ist vielleicht für die Kinder auch sehr wichtig.
Ja, es gibt jetzt so viele Beispiele aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament, aber so markante kann ich nennen. Also wenn Jesus gefragt wird nach dem wichtigsten Gebot, dann steht da zuerst die Zusage Gottes und dann dieser Dreiklang von, ich kann nicht den Nächsten lieben, wenn ich mich selber nicht mag. Das erklärt, glaube ich, so manches auch psychologisch. Ja. Und ich kann nicht Gott lieben, wenn ich den Nächsten nicht liebe und mich selber nicht mag. Das ist ein Dreiklang, der gehört zusammen. Und es steht immer am Anfang die Zusage von Gott her. Und so ist das ja auch schon bei den 10 Geboten, auf die ja Jesus dann auch sozusagen auch Bezug nimmt. In seiner Antwort macht es sozusagen alles nur kürzer und verdichtet das. Da steht eben auch, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft geführt hat, als wichtigster Satz. Und dann kommen die 10 Gebote, aber nicht als Forderungen, du sollst das, du sollst das, du sollst das, du sollst das. Und das ist es dann, dann geht's dir gut. Sondern ich habe es mal in meinem 10-Gebote-Buch so formuliert, da habe ich lange drüber nachgedacht, deswegen lese ich die paar Zeilen mal vor. Die 10 Gebote wollen nicht Druck ausüben, sondern eröffnen Freiheit. Sie wollen nicht drohen und einengen, sondern trauen uns etwas zu. So darf es nicht nur heißen, du sollst, das ist ja unsere übliche Übersetzung bei den 10 Geboten, weil es dir einmal geboten wurde. Deshalb kann es auch heißen, du wirst, weil es einfach gut für dich ist. Und ich habe dann das beides sozusagen immer bei den 10 Geboten am Anfang, du sollst, und dann kam meine Erläuterung, und dann kam das, du wirst, sozusagen zusammengenommen. Und vom Hebräischen kann man auch beides so übersetzen. Es ist nicht nur dieses Imperativ, du sollst, sondern es ist auch diese Zusage, du wirst das machen, weil dann wird dein Leben gelingen und dann auch vor Gott gut sein. Aber nicht als Selbstzweck.
Ja, und eben nicht als autoritäres Gebot. Also kann man denn mit seinen Kindern auf dieser theologischen Ebene auch sprechen, dass dieses Gutsein oder dieses moralisch gute Verhalten was mit Gottes Liebe zu tun hat? Ich denke jetzt auch gerade an eine ganz alltägliche Situation, sagen wir mal, ein Kind erlebt tatsächlich eine Ungerechtigkeit. Ein Kind erfährt in der Schule eben Ungerechtigkeit. Die Lehrkraft sieht das aber nicht und gibt dem Kind vielleicht das angefangen hat, Recht und so. Ne? So ganz alltägliche Situationen, wo man denkt, hey, hätte ich doch jetzt vielleicht auch mich egoistischer verhalten, dann hätte ich jetzt nicht das Nachsehen. Solche Situationen kommen, glaube ich, im Alltag der Kinder sehr häufig vor. Und die Frage, was bringt mir das dann? Aber gleichzeitig, wenn das Kind sieht, in Gottes Augen ist dieses gute Verhalten trotzdem da gewesen. Ist das sehr theoretisch, oder?
Nee, ich glaube, Kinder können das schon, also haben da ein Gespür für und können das aushalten, auch wenn das dann in dem Moment sehr schwierig ist, wenn man da als Benachteiligter mit dem guten Verhalten dasteht. Ich finde dann schon auch wichtig, Kinder zu motivieren, das auch zu thematisieren, dass das ungerecht ist. Also das nicht alles zu schlucken. Das ist dann, glaube ich, eine Spannung, die Kinder durchaus aushalten wollen und können, auch wenn denen das genauso schwerfällt wie uns. Ich meine, geht uns ja nicht anders. Also da spielt auch immer wieder die Theodizee-Frage rein. Warum lässt Gott das alles zu?
Die Frage kommt sofort. Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er das zu?
Ja, da müssen wir ihnen, glaube ich, auch diesen Raum geben, das zu formulieren. Und das dürfen wir, in Anführungsstrichen, dürfen wir auch sehr gut vor dem Hintergrund unserer biblischen Tradition. Also ich nenne da nur mal das Buch Hiob. Hiob klagt vor Gott wirklich mit großer Vehemenz. Da haben die Kommentatoren der Bibel immer sich gewunden. Wie kann der so mit Gott sprechen, ihn einen Frevler nennen? Und der müsste eigentlich tot umfallen, wenn der Gott nur so nennt. Und dann geht aber ja diese Hiob-Geschichte so aus, dass Gott ihm schon sagt, ja, ich bin der letzten Endes über die Chaosmächte, über das Böse die Oberhand behält. Das schaffe ich schon sozusagen. Aber Gott gibt Hiob Recht in seiner Haltung und weist die Freunde zurecht, die ja mit ihm geschimpft haben, die gesagt haben, du kannst doch nicht so mit Gott reden. Und das ist eine klare Ermutigung, auch mit Kindern so über diese Fragen zu reden, dass sie auch mit Gott schimpfen, vor Gott klagen. Da haben sie zwar Hemmungen, aber das tun sie. Und da ist das dann schon auch eine wichtige Haltung, zu der wir ermutigen können.
Ja, letztlich die eigene Verantwortung eben auch noch eine große Rolle spielt. Ne? Wie verhalte ich mich? Also ob ich erwachsen bin oder Kind. Also ich habe häufig die Wahl, mich gut zu verhalten.
Wir haben Kindern 4 Antwortversuche auf die Theodizee-Frage vorgelegt. Und das Schwierige, was geschieht, das ist die Strafe für Böses, was die Menschen getan haben. Das haben die Kinder total abgelehnt. Zugestimmt haben sie der Haltung, ja, vieles, was geschieht, haben Menschen getan und dafür kann Gott ja nichts. Gott lässt ihnen die Freiheit. Das fanden sie mehrheitlich, also fast alle, gut und richtig. Die dritte Position war, wenn Menschen leiden, dann leidet eigentlich Gott mit ihnen. Gott ist immer besonders bei denen, denen Leid geschieht, denen Unrecht angetan wird. Also so diese Position des mitleidenden Gottes. Auch das fanden sie ganz richtig. Und große Zustimmung gab es auch für die vierte Position. Wir können das letzten Endes nicht erklären. Also das bleibt eine Frage, die offen ist, warum Gott das Leid zulässt. Wir können das aber nur aushalten und dürfen es ihm auch fragend und klagend auch vorhalten. Das haben Sie auch bestätigt und gefunden.
Ja, ach, Herr Oberteller, kann ich direkt gleich den Bogen zu der Tatsache schlagen, dass Kinder so sensibel sind für diese Fragen und einen großen Sinn für Gerechtigkeit haben und so. Denn so, wie Sie das eben erzählen, ist Gott dann sozusagen wie ein Partner in dieser Sensibilität. Also vielleicht auch anders als die Erwachsenen, mit denen Sie zu tun haben und der Realität und dem Alltag, mit denen Sie zu tun haben, ist Gott da der Partner, also der versteht die Kinder.
Ja, Sie haben am Anfang die gerade erschienene Kinderbibel, eine Entdeckungsreise erwähnt. Da habe ich das im Grunde auf die zentralen biblischen Geschichten durchgespielt. Und zwar mit der Frage, nicht gibt es Gott? Weil die suggeriert immer, Gott ist eine Person im Himmel irgendwo hinter Wolke sowieso. Sondern die finde ich viel sinnvollere und stimmigere Frage, wie zeigt sich Gott? Und dann bin ich zu Antworten gekommen mit der Exodus-Geschichte, Gott zeigt sich in der Rettung. Und bei der Schöpfungsgeschichte, beim Schöpfungsgedicht, Gott zeigt sich im Werden der Welt. Und bei den ganzen Urgeschichten, Gott zeigt sich in unserem Menschsein. Denn darum geht es in den Urgeschichten. Bei der Geschichte von Ruth war es dann die Frage, Gott zeigt sich auch in einer Fremden, in einer Ausländerin. Bei der Geschichte von Hiob war es die Antwort, Gott zeigt sich im Leiden der Menschen. Und bei Elia, er zeigt sich in der Stille. Und im Neuen Testament, Gott zeigt sich im Menschen Jesus. Ich glaube, dann kommen wir zu einer Gottesvorstellung, zum Gottesbild, was wirklich so mitten im Leben verankert ist. Denn die Gesamtüberschrift ist, Gott zeigt sich in unserem Leben.
Ja, dann können wir direkt sozusagen einen Bogen schlagen und mal festhalten, Gott zeigt sich auch in einem guten Verhalten. Also Gott zeigt sich, wenn ich hilfsbereit bin oder nächstenliebend oder teile. Und dieses Erlebnis oder diese Erfahrung ist ja dann durchaus eine emotionale und eine anhaltende und eine, über die man mit Kindern jedenfalls sprechen kann.
Ja, und das ist eigentlich die Zusammenfassung von allem, haben Sie jetzt sozusagen schon mir in den Mund gelegt, sozusagen jetzt in dem Satz, Gott zeigt sich in der Liebe, denn Gott ist Liebe. Und da, wo Menschen einander gern haben, da ist Gott ganz besonders nah. Oder wo Gutes sind ganz allgemein und wo Gutes auch nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Schöpfung, für die Welt, für die Tiere, für alle Lebewesen geschieht.
Ach, Herr Obertür, das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und wir könnten da noch sehr lange drüber sprechen. Das ist ein sehr umfassendes Thema, aber wir haben es jetzt sehr schön zu diesem Schlusswort gebracht und ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Das hat mir große Freude gemacht. Dankeschön.
Schön, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr zu dieser Folge Links und Buchtipps. Gern könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Habt ihr einen Vorschlag für ein Thema für diesen Podcast oder habt ihr selbst schon interessante Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@religion-im-kinderzimmer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren oder uns dort auch gern eine Bewertung hinterlassen. Und wenn euch interessiert, wer wir sind und was wir sonst noch alles zum Thema Religion in der Familie machen, besucht gern unsere Websites und schaut euch da um. Die christliche Kinderzeitschrift Benjamin findet ihr auf www.benjamin-zeitschrift.de, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien auf der Webseite www.stigofarm.de. Bis zur nächsten Folge also und danke fürs Zuhören.